D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Schlaglöcher so groß wie ein Kinderwagen, Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius und nachts werden Zelte aufgeschlagen, mitten in der Savanne. Das klingt mal nach den fast perfekten Rahmenbedingungen für ein Radrennen, genauer gesagt für die Tour du Faso. Einmal im Jahr findet die statt und seit einigen Jahren, da ist auch wieder deutsche Beteiligung angesagt, denn auch wenn die Tour du Faso fast keiner kennt, ist sie unter denen, die sie kennen, schon ziemlich legendär. Wie das alles so ist mit der Tour, gerade auch weil sie in einem der ärmsten Länder der Welt stattfindet, das wollen wir jetzt in den nächsten 90 Minuten klären. Ich bin Christoph Sterz und mit mir im Studio ist Sonja Ernst aus unserer Online-Redaktion.
Hallo, guten Abend.
Und unsere Gäste, das sind heute der Ethnologe und Manager des deutschen Teams bei der Tour du Faso, Malte Wulfinghoff.
Schönen guten Abend.
Und Teammitglied und bereits ein alter Hase der Tour du Faso, Carsten Keunicke.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Danke, dass ihr gekommen seid. Dann wollen wir doch jetzt erstmal klären, was denn diese Tour du Faso überhaupt ist. Ich meine, du als alter Hase, Carsten, kannst da sicherlich ein bisschen was zu sagen.
Ja, die Tour de Faso ist erstmal ein 10-tägiges Etappenrennen in Schwarzafrika, in Burkina Faso. Und Rennen an sich hat was von einer Legende. Das muss man eigentlich getan haben als Radsport-Exot, der eben diese Art von Rennen mag. Du hast es eben beschrieben, das sind schlechte Straßen, das sind extreme Witterungsbedingungen und auch teilweise die Übernachtungen in Zeltstätten. Und das macht das eben mal sehr herausfordernd. Und das ist die Tour de Faso.
Und du warst selber wie oft dabei bei der Tour de Faso?
Ich war 2009 das erste Mal dabei und bin 2010 und 2011 jeweils mit der deutschen, beziehungsweise 2011, 2012 mit der deutschen Mannschaft am Start gewesen. Also insgesamt jetzt dreimal.
Und du, Malte?
Ich war jetzt schon insgesamt auch viermal bei der Tour de Faso, ab 2009 eigentlich mit dabei.
Aber nicht als Fahrer, sondern als Manager.
Genau, ich bin selber nur Hobby-Radrennfahrer und habe dementsprechend mehr so unter ethnologischen Gesichtspunkten die Tour de Faso analysiert für meine Doktorarbeit. War dementsprechend 2009 das erste Mal da während einer Feldforschung und dann 2011 und 2012 und 2013 jeweils als Teammanager für Team Deutschland.
Okay, und jetzt ist ja die letzte Tour gerade erst zu Ende gegangen im November, Anfang November. Wie war es dieses Jahr für euch, die Tour?
Recht gut. Also es verlief wieder sportlich gesehen einigermaßen positiv. Wir haben endlich mal eine Etappe gewonnen. Das war die längste Etappe von 170 Kilometern und haben im Gesamtklassement Platz 4 belegt mit 2 Minuten Rückstand auf den Gesamtsieger, einem Burkinabé, der schon wieder die Tour de Faso gewonnen hat.
Also da muss ich mal ganz kurz sagen, Burkinabé, das wusste ich nicht, das bedeutet einfach ein Einwohner Burkina Fasos.
Genau, es gibt die zwei Möglichkeiten, entweder auf Deutsch Burkina zu sagen, aber typisch ist eigentlich die französische Art und Weise Burkinabé zu sagen.
In Singular und Plural.
Genau.
Okay, und jetzt habt ihr, also es hat, ein Burkinabé hat gewonnen, ihr nicht. Ihr wolltet aber eigentlich, glaube ich, den Mannschaftsgesamtsieg holen, genau, oder?
Wir sind ganz klar aufs gelbe Trikot gefahren. Wir wollten den Gesamtsieg haben. Es ist allerdings immer sehr, sehr schwer, da wirklich komplett zu gewinnen, weil mit 40 Grad wird es einfach für europäische Verhältnisse sehr, sehr heiß. Man muss sich also erstmal akklimatisieren an diese tropische Hitze. Wie gesagt, Carsten hat gerade schon erwähnt, dass die ganzen Strecken für europäische Verhältnisse auch erstmal gewöhnungsbedürftig sind. Dementsprechend hat man es da mit externen Herausforderungen zu tun, die einfach noch hinzukommen, im Gegensatz zu europäischen Radrennen.
Wobei du dich natürlich schön zurücklehnen kannst und wahrscheinlich irgendwie im Teamwagen mitfährst oder so, aber Carsten, beziehungsweise warst ja jetzt auch nicht als Rennfahrer dabei dieses Mal, aber wie machst du das? Wie gehst du mit diesen extremen Temperaturen und allem so um?
Ja, wir versuchen als Sportler eben möglichst früh vor dem Rennen einzureisen, um uns zu akklimatisieren und trotzdem haben wir einen Nachteil, denn ich sag mal so, bei Rennbelastung, da wird der Körper ganz einfach überstrapaziert und gerade die ersten Etappen, da verlieren wir als Europäer unheimlich viel Zeit und deshalb sind wir eigentlich immer schon auf verlorenem Posten, wenn die erste Rennhälfte vorbei ist, beziehungsweise die ersten paar Etappen und wie gesagt, das ist eben das Problem oder die Krux, die wir als Europäer ganz einfach haben.
Aber es geht wirklich jeden Tag, gibt es eine neue Etappe, es gibt keine Pause. Gut, es gibt auch keine Bergstrecke, aber
es irgendwie gibt insgesamt immer 10 Etappen. Die sind auch kontinuierlich, also kein Ruhetag. Die führt dann wirklich komplett einmal durch Burkina Faso, also in den Norden hinein, Süden, Westen, Osten, sodass einfach die gesamte Bevölkerung einfach auch partizipieren kann an dieser Tour de Faso. Aber es wird auch bewusst, auch gerade in den letzten Jahren, immer wieder gerne die erste Etappe vor allem in den Norden geführt, wo es einfach nochmal in die Trockensavanne geht, wo es klimatisch noch heißer ist für uns Europäer. Und dort wird eigentlich schon meistens quasi das Gesamtklassement geregelt. Dort hängen wir dann meistens schon mit 2 Minuten hinterm Führenden hinterher, sodass es dann sehr, sehr schwer wird, die ganzen Zeiten aufzuholen.
Aber ihr kommt immerhin an.
Genau, wir kommen an. Wir schaffen es auch immer wieder, Sekunden gut zu machen, sodass es knapp wird zum Schluss. Aber na, bisher hat es noch nicht ganz gereicht.
Aber es ist schon, ich kenne ehrlich gesagt Burkina Faso quasi gar nicht. Es ist schon alles platt.
Genau, Burkina ist eigentlich so flach wie das Münsterland. Es gibt gar keine Berge, es gibt eigentlich nur kleine Hügel. Aber das ist keine großartige Herausforderung sozusagen. So kann man da also eigentlich auch keine Zeit gut machen, wie es man es bei der Tour de France zum Beispiel aus den ganzen Pyrenäen-Etappen kennt.
Aber dafür gibt es wenigstens Hitze.
Hitze ist auf jeden Fall dabei.
Und die schlechten Straßen, also ist das auch ein Ding, was sich dann extrem von anderen Touren unterscheidet? Ich meine, gut, von der Tour de France, davon müssen wir gar nicht reden. Aber es gibt ja noch eine Menge andere, auch Amateurradrennen, die auch stattfinden. Sind die ähnlich oder ist das wirklich was Besonderes?
Also man muss sagen, dass sich die infrastrukturellen Zustände in Burkina Faso schon verbessern über die Jahre. Und das war schon mal schlechter, dass praktisch jede Etappe über Sandpiste oder über Holperpiste ging. Und das wird aber mittlerweile dann auch aufgebaut infrastrukturell, sodass die Verhältnisse sich da schon bessern. Aber im Vergleich zu europäischen Rennen ist das immer noch ein Ausnahmekriterium.
Herr Carsten, du bist 32 und ich habe gelesen in einem Artikel von 2009, dass du damals schon 28 Rennen Nee, Quatsch, nicht 28 Rennen, sondern in 28 Ländern Rennen absolviert hast. Wie
geht denn das? Genau, das ist so meine Prämisse, die ich mit dem Radsport betreibe, dass ich ganz einfach in möglichst vielen Ländern Radrennen gefahren sein will. Jetzt bin ich irgendwo beim Stand von 36, 37 Ländern und ich hoffe, dass sich das noch so ein bisschen erweitert.
Und willst du dann auch wieder bei der Tour de Faso einsteigen?
Ja, die Tour de Faso ist, da ist mein Ziel, also neben den sozialen Projekten, die wir da führen, auch der Deutsche zu sein, der die meisten Tour de Faso-Teilnahmen hat.
Und da bist du im Moment noch dran.
Da bin ich an Position 1, aber den muss ich mir teilen, mit Mannschaftskollegen.
Deine Teamkollegen sitzen hier im Nacken.
Der wird nächstes Jahr nicht mehr nominiert. Ne?
Und dieses Jahr hast du quasi die sportliche Leitung übernommen? Oder was
ich hatte die Mannschaftsaufstellung übernommen. Ich selber wäre auch gern mitgefahren, war mir aus gesundheitlichen Gründen nicht vergönnt. Aber ich bin da zuversichtlich für nächstes Jahr und...
Das heißt, die Mannschaftsaufstellung, da sind dann auch wirklich Leute dabei, die jetzt nicht nur Amateur-Sportler sind, sondern schon was reißen können.
Ja, die müssen A, was reißen können und die müssen B, auch mit den Bedingungen zurechtkommen. Und da ist ganz einfach die Kunst, da eine gesunde Mischung zu finden. Man will sich ja auch charakterlich verstehen und das sind ja sehr extreme Bedingungen. Da muss man also auch zusehen, dass es da keine Leute gibt, die da irgendwie die Stimmung kaputt machen oder ganz einfach das Mannschaftsbild so beeinflussen, dass nicht der Radsport als Erfolg den Erfolg behindert. Ne? Ja.
Wobei es ganz klar die Vorgaben gibt von Seiten der Tour de Faso, dass aus Europa nur Amateure starten dürfen, während die Afrikaner komplett ihre Profimannschaften, also ihre Nationalmannschaften in den Start schicken, sodass es quasi sportlich ungefähr ausgeglichen ist vom Stellenwert, sodass die Europäer nicht mit ihren Profis anreisen und dort einfach jede Etappe gewinnen, den Gesamtklassement mit 5 Minuten Vorsprung gewinnen und so weiter. Also muss man dort ganz klar auch mit europäischen Amateuren, meistens der Kategorie A, anreisen. Das sind quasi die Regularien, die vorgegeben sind.
Aber Benjamin Höber ist trotzdem Vierter geworden, auch als Amateur. Wie geht das?
Also in Afrika hat man zwar Profis, aber es ist nicht quasi diese europäische Definition eines Profis, der halt komplett seinen kompletten Lebensunterhalt durch den Sport finanzieren kann, sondern es sind unter Profis, versteht man wirklich, die besten Sportler quasi im Land. Quasi, man startet dort auch mit Nationalmannschaften. Aber dennoch sind die darauf angewiesen, noch parallel einen zweiten Job auszuüben, meistens auf dem Markt oder als Zweiradmechaniker oder als Bauarbeiter, sodass sie nicht die ganze Zeit oder den ganzen Tag zur zeitlich zur Verfügung haben, um für den Radsport trainieren zu können, an den Rennen teilnehmen zu können, sondern die verlieren auch sehr viel Zeit und vor allem auch Energie, um quasi noch ein bisschen Geld nebenbei verdienen zu können, weil man mit dem Radsport einfach in Afrika nicht reich wird. Das reicht nicht aus.
Und jetzt eure Leute sind aber tatsächlich im Prinzip ein bisschen vergleichbar, dass sie davon, könnt ihr davon leben oder macht ihr noch was anderes?
Nee, also wir sind schon auch Amateure. Wir teilweise kommen wir da schon ein bisschen Zuwendung, das ist klar. Aber in aller Regel müssen auch wir da noch eine zweite, dritte Einnahmequelle dann haben. Und das erschwert die Sache natürlich dann auch, ne?
Wir haben schon eben so ein bisschen darüber gesprochen, wie das da aussieht, also dass es auch mal staubig ist und auch mal heiß, eigentlich die ganze Zeit zumindest heiß. Wie sieht das ansonsten da aus, wenn du da fährst? Beschreib einfach mal, wenn du unterwegs bist auf der Piste, wie es sich da verhält.
Ja, wie sieht das aus? Im Grunde genommen ist das arg langweilig, weil die Strecken gehen, führen geradeaus. Man sieht eigentlich nichts. Eventuell mal, also über Land, mal ein Bustransport, der, was weiß ich, von A nach B fährt. Oder ein Moped, was mit vielen lebenden Hühnern beladen ist, um die dann ganz einfach auf dem Markt dann frisch zu servieren. Also im Grunde genommen ist das nicht sehr abwechslungsreich, muss man sagen.
Das heißt, dass euch auch mal so ein Hühnertransporter auf der Straße in den Weg kommen kann?
Also die queren uns, aber da gibt es keine gefährlichen Situationen.
Aber es gibt halt vorher eine Polizei, die ungefähr 1 Kilometer vor uns quasi fährt und dort schon mal alles abriegelt und alle entgegenkommenden Autos bittet, auf die linke oder rechte Straßenseite zu fahren und auch die ganzen Eselkarren und so werden angehalten, sodass es da, dass wir frei fahren können.
Du meinst jetzt, also ich hatte jetzt über die Trainingsverhältnisse gesprochen. Im Rennbetrieb ist natürlich schon alles organisiert, das mit Führungsfahrzeug und Polizeibegleitung und auch eine normale Rennkarawane hinter dem Peloton. Und also das ist dann schon vergleichbar mit.
Stehen denn ansonsten auch, wie ich es von den Bildern der Tour de France kenne, überall an jeder erdenklichen Strecke Menschen?
Also Radsport ist quasi mit Fußball zusammen der Nationalsport überhaupt in Burkina Faso. Das heißt, er hat einen sehr, sehr hohen soziokulturellen Stellenwert und auch eine hohe Beliebtheitsgrad innerhalb der Bevölkerung. Zum Beispiel, wenn die Tour de Faso an Schulen vorbeifährt, bekommen die Schüler extra schulfrei, dürfen dann also die Schule verlassen, um an den Straßenrand zu gehen und die Fahrer anzufeuern. Die Leute lassen ihre Arbeit stehen und liegen, nur um sich dieses Radrennen anzuschauen. Leute, die jetzt quasi mehr in einem ländlichen Raum wohnen, also kein Fernseher zur Verfügung haben, kein Radio zur Verfügung haben, gehen dann auch gerne schon mal 2 Tage zu Fuß zum Straßenrand, um sich nur dieses Tour de Faso-Event anzuschauen. Es wird auch live übertragen bei der Abschlussetappe. Es wird live im Radio die ganze Zeit gezeigt. Und gerade so bei der Abschlussetappe in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, sind mit Sicherheit 30.000 bis 40.000 Leute am Straßenrand, um sich einfach dieses Radsport-Event anzuschauen.
Und ich habe irgendwo gelesen, dass es keine Werbetafeln gibt, sondern Werbung von Schauspielern aufgeführt wird. Oder war das eine falsche Zuspitzung irgendeines Journalisten? Oder gibt es das wirklich?
Nee, das stimmt wirklich. Es gibt die sogenannte Nuit Chaude, die heiße Nacht, wo viele burkinische Künstler und Musiker auftreten. Und während diesem Event werden auch immer wieder Werbeprogramme durchgeführt von den jeweiligen Sponsoren der Tour de Faso, weil es einfach halt noch nicht dieses Live-Event gibt, wo man das, wie man es von der Tour de France kennt, wo einfach mal irgendwelche Werbesponsoren eingeblendet werden. Das ist nicht der Fall und dementsprechend braucht man halt so ein Zusatzevent. Aber es kommt bei der lokalen Bevölkerung immer sehr gut an. Da sind auch mal 3.000 bis 4.000 meist Jugendliche, aber auch junge Erwachsene unterwegs, um sich einfach das anzuschauen, weil es nicht so häufig die Möglichkeit gibt, auch diese burkinischen Topstars live zu sehen auf der Bühne.
Okay, und ja?
Ich hätte auch noch auf Fotos gesehen, Menschen am Straßenrand mit riesigen Puppen und so weiter. Weiß nicht, hattet du da noch was zu sagen kannst?
Ja, das ist
bei euch auf der Facebook-Seite mit so wirklich überdimensionalen.
Ja, das findet überwiegend in Boromo statt. Boromo ist bekannt dafür, dass die immer große Maskenfestivals organisieren. Und dementsprechend versuchen die es natürlich auch während der Tour de Faso aufzuführen, weil die Tour de Faso einfach das größte mediale Aushängeschild von Burkina Faso ist und man dort einfach die größte Reichweite hat, um es quasi der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und dementsprechend grabt man da sehr viele Puppen aus, aber auch Ahnenmasken und so weiter werden immer wieder präsentiert. Also es hat auch einen sehr starken kulturellen Hintergrund.
Ich habe eben am Anfang gesagt, dass keiner die Tour du Faso kennt. Das stimmt natürlich nicht. Aber könnte ich mir die in Deutschland im Bewegtbild irgendwie angucken? Wahrscheinlich über einen Livestream, über irgendeinen Fernsehsender, den ich mir dann aber erstmal suchen müsste, oder? Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, bei irgendeinem Sender was zu gucken. Mhm. Oder doch?
In Deutschland besteht nicht die Möglichkeit. Es gibt keinen TV-Sender, der irgendwie sich die Rechte dafür bisher gekrallt hat. In Frankreich ist es möglich durch TV5 oder Canal Plus. Die machen immer eine Zusammenfassung, jeweils am Abend von einer halben Stunde über die Tour de Faso. Aber in Deutschland gibt es ja niemand, der davon berichtet. Also es gab immer wieder eine kleine Berichterstattung von 5 bis 6 Minuten, aber mehr über das gesamte Ereignis Tour de Faso, aber jetzt nicht die ganzen sportlichen Resultate genannt werden. Das ist mehr so in französischsprachigen Ländern wie Belgien, Luxemburg und Frankreich der Fall.
Es gibt auf YouTube aber einige super Videos. Also jetzt, das ist keine Live-Berichterstattung dann, aber da kann man nochmal nachschauen. Da hatten wir einiges vorab noch.
Genau, TV Senk veröffentlicht die immer direkt so, auch auf YouTube. Genau. Und dann hat man auch in Deutschland die Möglichkeit, das zwar mit dem französischen Kommentar, ja, aber man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, mal ein paar bewegte Bilder und die ganzen Unfälle zu sehen.
Das, da gibt es einiges.
Ja gut, die Unfälle, aber ich glaube trotzdem, dass die Tour relativ gut organisiert ist. Oder ist das auch wieder ganz anders, na klar, als die Tour de France, blödes Vergleichsding, glaube ich. Gibt es die professionellen Rahmenbedingungen mit, was weiß ich, Dopingproben, abgesperrten Pisten? Gut, die haben wir eben schon angesprochen, eben mit allem, was dazugehört?
Ja, eigentlich mit allem, was dazugehört. Die Tour de Faso war auch jahrelang von der französischen Agentur ASO veranstaltet worden. Und die ASO, die ist auch verantwortlich für unter anderem die Tour de France, Paris-Nizza, also für wirklich sehr große Radrennen in Europa. Und dadurch hat die Organisation des Rennens schon eine europäische Hand auch. Und auch Dopingproben und Streckenabsperrungen, Zieleinläufe und Wertung für grüne Trikot und alle möglichen anderen Trikots, die haben also schon eine gewisse Substanz. Und wie gesagt, das ist also schon sehr sympathisch, unstrukturiert, sage ich mal. Also es hat schon einen afrikanischen Touch, aber das ist schon mit europäischer Grundstruktur versehen.
Wir reden hier über die Tour du Faso, eine der härtesten Radrennen der Welt, zumindest auch Afrikas. Und das werden wir auch gleich weiter tun. Wir reden gleich weiter. Jetzt kommt erstmal Musik. The Naked and Famous Young Blood. Die Tour du Faso, das ist unser Thema heute Abend bei D-Radio Wissen. Und wir haben eben schon eine Menge gelernt, unter anderem, dass in Burkina Faso Radfahren sehr populär ist. Aber wir haben jetzt eben auch gemerkt, dass es in anderen afrikanischen Ländern gar nicht so dieses Radfahren gar nicht so präsent ist. Wieso ausgerechnet in Burkina Faso, Malte?
Muss man recht weit ausführen. Und zwar die Hauptethnie in Burkina Faso sind die Mossi. Und die Mossi waren früher ein sehr stolzes Reitervolk, die quasi auch viele Kriege mit Pferden geführt haben, aber auch die ganze Wirtschaft basierte auf den Pferden. Und peu à peu wurde halt das Pferd durch das Fahrrad, das die Franzosen damals während der Kolonialzeit mitgebracht haben, ersetzt. Aber auch heutzutage ist das Fahrrad weiterhin in Burkina Faso quasi das Hauptverkehrsmittel, aber auch das Haupttransportmittel. Das heißt, Kinder fahren damit zur Schule, man fährt damit zum Markt, man fährt damit die Nachbarn und Verwandten besuchen. Es werden sehr, sehr viele Waren einfach auf den Gepäckträger transportiert, sodass das Fahrrad auch diese liebevolle und respektvolle Bezeichnung die kleine Königin in Burkina Faso trägt, weil es einfach einen sehr, sehr hohen soziokulturellen Stellenwert hat. Und es gibt auch quasi das burkinische Sprichwort, dass ein burkinisches Kind erst lernt, in die Pedalen zu treten, bevor es anfängt zu laufen. Und auch das erste Geschenk, das die Eltern immer an Kinder machen, ist immer ein Fahrrad. Also es wird, oder es ist ganz klar, Burkina Faso ist die Fahrradhauptstadt von Afrika. Und das sieht man auch, wenn man auf den Straßen ist, dass einfach überall Fahrräder unterwegs sind. Und das hat sich bis heute zum Glück bewahren können.
Das heißt, die Burkinabé, die dann bei der Tour mitfahren, das sind die größten Helden von allen?
Ja, wenn es einer tatsächlich schafft, die Tour de Faso zu gewinnen, dann ist man absolut ein Nationalheld in Burkina Faso. Also zum Beispiel Ernest Zongo, unser sportlicher Leiter, ist ein Burkinabé, der es geschafft hat, bisher als einziger Burkinabé zweimal die Rundfahrt gewinnen zu können, 1995 und 1997. Und der wird heutzutage noch auf der Straße erkannt, alle kennen seinen Namen und alle sind quasi demütig schon gegenüber ihm, weil er so viel fürs Land, für Burkina Faso getan hat, auch gerade hinblicklich der Außendarstellung, dass er es endlich mal geschafft hat, die Europäer zu besiegen als Burkinabe. Das war 95 noch wesentlich mehr wert als heutzutage, aber auch heutzutage kennt man die Sieger noch, die werden überall in den Medien eingeladen für Interviews. Also es hat einen sehr, sehr starken Stellenwert.
Ja. Und dann ist er jetzt trotzdem im deutschen Team, nimmt ihm das keiner krumm? Ist das okay?
Nö, das finde ich sehr sympathisch, dass Team Deutschland auch einen Burkinabe als sportlichen Leiter engagiert hat. Und er ist auch wirklich sehr, sehr hilfreich. Also er kennt die ganzen Etappenprofile, er kann uns also sagen, wie die Streckenführung ist, wie die Windverhältnisse sind, aber er kann auch dieses taktische Gesamtbild einfach immer wieder einordnen. Das heißt, er kann uns da gute, wertvolle Tipps geben, wie man jetzt am besten die Etappen angeht, und dementsprechend profitieren wir sehr stark von seiner Erfahrung.
Diese Tour, die gibt es doch seit 27 Jahren, oder? So ungefähr?
Genau, die gibt es schon seit 1987 wurde die gegründet.
87,
okay. Gibt es also jetzt schon das 27. Mal, und da sind die Burkinabe auch sehr, sehr stolz drauf, dass es bisher keine Unterbrechung gab, wie in anderen afrikanischen Ländern, die es einfach versucht haben, diese Tour de Faso zu kopieren, weil die sehr gut ankommt innerhalb der Bevölkerung, aber es hat bisher niemand geschafft, die so kontinuierlich durchzuführen, und auch Burkinabe benutzt dieses Mittel auch sehr, sehr stark in der Außendarstellung, um halt zu zeigen, okay, durch diese Tour de Faso belegen wir eine gewisse gesellschaftliche und politische Stabilität und Friedfertigkeit im Land, denn wenn es irgendwo zum Beispiel zivile Unruhen oder Bürgerkrieg in Burkina Faso geben würde, könnte man diese Tour de Faso einfach nicht ausrichten, weil die durchs ganze Land führt, nicht wie beim Fußball immer nur in einer Stadt, in einem Stadion, sondern das ganze Land muss einfach befriedet sein, und dementsprechend zeigt die Tour de Faso einfach auch nach außen, wie friedlich und stabil es in Burkina Faso ist.
Und du zeigst mir, dass du einiges über Burkina Faso weißt. Das liegt daran, dass du deine Doktorarbeit gerade über diese Tour schreibst, aber wahrscheinlich auch übers Land, bietet sich als Ethnologe ja an. Wie bist du überhaupt dahin gekommen?
Ich habe 2006 habe ich mal ein Praktikum an der deutschen Botschaft im Niger gemacht, dem Nachbarstaat von Burkina Faso. Und dort habe ich zufällig einen Artikel in der Zeitung gelesen, dass es dort ein Radrennen gibt in Burkina Faso. Ich war selbst erstmal ein bisschen erschrocken, dass es dort professionellen Radsport gibt, überhaupt in Afrika. Habe mich dann immer mehr dafür interessiert, wie das eigentlich zustande gekommen sind, was sie dort für Bedingungen haben. Habe also privat angefangen zu recherchieren und habe dann irgendwann überlegt, nach meinem Ende des Studiums, okay, ich wollte sowieso eine Doktorarbeit schreiben, ich interessiere mich stark für die Tour de Faso, warum kombiniere ich das Ganze nicht und schreibe halt meine ethnologische Doktorarbeit halt über dieses Radrennen in Burkina Faso, was auch eine komplette Primarforschung ist. Das heißt, es gibt bisher noch gar nichts darüber. Dementsprechend war ich auch angewiesen, einmal nach Burkina Faso selber für anderthalb Jahre zu reisen, um dort halt meine Feldforschung durchzuführen. Das heißt, Interviews mit den ganzen Verantwortlichen vom Radsportverband, vom Sportministerium, von den burkinischen Fahrern durchzuführen. Aber auch zum Beispiel mit der ganzen Bevölkerung zu sprechen, warum die diese Tour de Faso so toll finden, warum die jeden Tag am Straßenrand stehen und so weiter. Und dementsprechend konnte ich mir halt in den anderthalb Jahren recht viel Wissen über Burkina Faso allgemein auch aneignen. Ne?
Und dann haben sie gesagt, du Malte, mach mal ein Team auf, weil das letzte deutsche Team war Mitte der 90er dabei und dann war erstmal nichts mehr los.
Genau, das war tatsächlich so. Also das Sportministerium kam dann irgendwann zum Ende meiner Feldforschung zu mir und hat mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, ein deutsches Team zu gründen, weil die keine Lust haben, dass immer nur die Belgier und die Franzosen und die Luxemburger und so teilnehmen. Und da ich ganz gut und eng mit denen zusammengearbeitet habe, haben die mich halt einfach mal gefragt, ob ich das nicht machen könnte. Und da ich während meiner Feldforschung auch Carsten kennengelernt habe, der damals im slowakischen Team als Gastfahrer unterwegs war, habe ich das dann zusammen mit Carsten in Deutschland aufgebaut. Wir haben einen Fahrerpool von 6 Amateurfahrern gesucht und haben das dann peu à peu eigentlich aufgebaut.
Carsten, du warst also schon eher bei der Tour dabei. Wie bist du denn damals dazu gekommen?
Ja, ich bin 2009 das erste Mal die Tour de Faso gefahren und für mich war die Tour de Faso immer ein Rennen, was ich unbedingt fahren wollte, weil das eben so extrem war in vielerlei Hinsicht. Und ja, ich sag mal so, wir Radsport-Exoten sind ein kleines Völkchen, auch europaweit, da kennt eigentlich jeder jeden. Und so war es der Fall, dass ein slowakischer Kumpel von mir die Einladung hatte und suchte Fahrer und da hat er mich angesprochen und da war ich sofort dabei. Und eben, das war dann eben auch die Austragung, wo ich Malte getroffen habe. Und wie gesagt, er hatte mich dann auch interviewt für sein Projekt und wir sind in Kontakt geblieben. Und ja, auf einmal hatte ich ihn dann daheim am Telefon und meinte, komm, mach mal eine deutsche Mannschaft. Und da war das für mich sofort klar, dass wir da nochmal präsent sein müssen.
Und natürlich auch weiter präsent bleiben müssen, nehme ich mal an. Ich kann mir schon vorstellen, dass die dann sagen, ne, nächstes Jahr wieder. Also ich glaube, die kennen euch inzwischen ganz gut.
Genau, wir haben jetzt schon dreimal hintereinander teilgenommen. Dementsprechend haben wir auch enge Kontakte dort zum burkinischen Radsportverband und zum Sportministerium aufbauen können. Und bisher finde ich uns recht sympathisch von der Partizipation. Das heißt, wir regen uns da nicht großartig auf. Wir sind ja auch sehr zufrieden da mit der Organisation. Das heißt, alles beginnt pünktlich. Die Unterkünfte sind gut geregelt, sowohl in den Hotels als auch in diesen Zeltlagern im Biwak. Alles zwar sehr improvisiert, aber es ist alles gut geregelt. Und dementsprechend verstehen wir uns sehr, sehr gut und arbeiten auch, wie gesagt, sehr, sehr eng mit den Burkinabé zusammen.
Du hast eben gesagt, dass die wollten, dass nicht nur die belgischen und die französischen Teams dabei sind, aber wenn ich mich nicht täusche, ist es jetzt so, dass die französischen und die belgischen Teams nicht mehr dabei sind, oder? Und nur noch deutsche und holländische Beteiligung ansonsten? Oder ist das total falsch, was ich hier sage?
Nee, das ist richtig. Das war dieses Jahr der extreme Fall, dass tatsächlich nur zwei nationale Mannschaften aus Europa teilgenommen haben. Das heißt, wir Deutschen und die Holländer waren präsent. Die Franzosen hatten, glaube ich, Probleme, Sponsoren zu finden. Die hatten da, glaube ich, finanzielle Probleme. Und die Belgier hatten letztes Jahr einen Todesfall bei der Tour de Faso und sind, glaube ich, dieses Jahr deswegen aus Pietätsgründen, glaube ich, nicht gestartet. Mhm. Aber nächstes Jahr sind die, glaube ich, wieder dabei.
Aber so als Fahrradlaien, ich kann nicht einfach da anreisen mit meinem Fahrrad und mitfahren. Brauche ich eigentlich immer so ein Team? Oder gibt es da auch ganz viele Ausländer?
Nee, also man
so
braucht da schon eine Mannschaftsstruktur. Das ist die Tour de Faso, ist ein Radsportrennen des internationalen Kalenders. Und wie gesagt, da braucht man wirklich Mannschaftsstrukturen, die da mindestens 4 Fahrer erfordert, maximal 6. Und wie gesagt, als Einzelstarter ist da keine Möglichkeit teilzunehmen.
Also man braucht eine offizielle Lizenz vom Weltradsportverband UCI und auch vom Nationalen Radsportverband, also vom BDR. Das muss schon geregelt sein. Also man kann nicht einfach als Hobbyfahrer hinkommen und sagen, ich würde gerne mal teilnehmen.
Okay. Aber du kannst dich gerne mal bei Malte bewerben, wenn
ja.
du willst.
Ja, so der Frauenradsport ist in Burkina auch gut.
Ja, aber 1000 Kilometer, Leute.
Ich finde es so interessant, wer da alles dabei ist. Also jetzt mal von den Ländern. Burkina Faso, Algerien, Kamerun, Gabun, Elfenbeinküste, Mali, Togo, dann die Niederlande und dann Deutschland. Wie kommt ihr denn da an? Also unter lauter afrikanischen Teams, seid ihr dann wirklich so die Exoten? Ich meine, Carsten, du bist immer Exot, hast du ja selber gesagt. Aber seid ihr dann nicht die absoluten Super-Exoten?
Ja, würde ich sagen. Wir sind natürlich Exot in dem Fall, dass wir ganz einfach Europäer sind. Aber ich sag mal so, wir kennen da auch unheimlich viele schon von denen. Ich meine, wir sind mit den Algeriern, da fahren wir auch in anderen Ländern schon Rennen gefahren. Die sind auch oft in Europa präsent. In Belgien waren die dieses Jahr einen Sommer lang. Und aufgrund anderer Rennen kennt man da auch sehr viele Leute schon vom Gesicht her. Und wie gesagt, insofern hat man da auch schon sehr schnell immer Zugänge. Und also ich würde schon sagen, sehr viele kennt man schon. Und klar, wenn man... man kennt nicht jeden, aber das ist schon auch der Zugang Radsport, der öffnet da auch wieder viele Touren. Ne?
Ja, und gerade so Kinder und Jugendliche interessieren sich natürlich für uns Europäer am Anfang, weil die natürlich nur erstmal so die Weißen, die Nassara, wie man in Burkina sagt, nur aus den Medien kennt. Und dort wird ja auch meistens ein mediales falsches Bild immer über Europa präsentiert. Das wird mehr so als Paradiesvorstellung dargestellt in den Medien. Und wenn die halt sehen, dass wir bei der Tour de Faso auch schwitzen und stinken, dann freuen die sich natürlich auch. Und dass sie sehen, dass wir auch noch normale Menschen sind und Probleme damit haben, mitzuhalten. Und wenn die dann noch sehen, dass wir mit unserem, ich sage jetzt mal, besserem Material trotzdem geschlagen werden von einem Team aus der Elfenbeinküste oder von Burkina Faso, dann freuen die sich natürlich riesig darüber. Aber es ist einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um auch einen interkulturellen Austausch zu pflegen. Das heißt, wir sind sehr, sehr stark in Kontakt zu der einheimischen Bevölkerung, können mit den Leuten sprechen, Freundschaften aufbauen. Und so bietet sich eigentlich die Tour de Faso als ideale Plattform, um einfach so Freundschaften schließen zu können.
Diesen interkulturellen Austausch, den machen wir jetzt auch ein bisschen einseitig vielleicht, weil du hast Musik mitgebracht und hast eben gesagt, das ist der Justin Bieber Burkina Fasos. Wer ist das und was hat er so drauf?
Genau, ist der Musiker Flobi, der zurzeit eigentlich so der beliebteste Musiker in Burkina Faso ist. Gerade so bei jugendlichen Mädchen kommt er sehr, sehr gut an. Also auch dort sind die Stadien ausverkauft und die Mädchen kreischen, wenn er auftritt. Und seine Lieder sind auch in den Charts in, glaube ich, ganz Westafrika sehr, sehr gut platziert immer.
Und während der Tour, habt ihr es auch mal gehört? Oder?
Genau, der war auch mal als Künstler während der Tour de Phase dabei. Und dort hatte der auch, glaube ich, die meisten Zuschauer immer wieder am Start.
Dann ja, wollen und auch wir bei den Bustransfer, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
Ja, mach ruhig.
Da hört man den also laufend. Da wird also permanent seine Musik.
Was heißt denn das, dass du ihn nicht mehr hören kannst? Oder
doch, Tonab. Schon mitsingen.
Ja, ich würde sagen, ist das richtige Stichwort, einfach die Musik spielen zu lassen. Flobi Katiatou. Musik aus Burkina Faso, mitgebracht von Malte Wulfinghoff und Carsten Keunecke, die nämlich bei der Tour du Faso immer mal wieder dabei sind, seit einigen Jahren, nicht nur immer mal wieder, sondern jedes Jahr einmal. Die Tour du Faso, das ist so ein bisschen ein Abenteuer, das Spaß macht. Das haben wir eben schon gehört. Das ist die Tour zumindest aus einer sehr westlichen Sicht, aus einer europäischen Sicht. Aber ich meine, die Tour, die führt halt einfach durch ein Land, das eines der ärmsten der Welt ist, mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von um die 400 Euro, mit einer Lebenserwartung so um die 50. Ist die Frage, ist das dann nicht so ein bisschen zynisch, da als reicher Europäer einfach mal seinen Spaß zu haben?
An sich könnte man das erstmal denken. Allerdings muss man das ein bisschen relativieren. Gerade die Lebensdauer von 50 Jahren ist natürlich, stimmt soweit, aber es liegt natürlich daran, dass es eine hohe Kindersterblichkeit in Burkina Faso gibt, die den Schnitt natürlich extrem nach unten drückt. Das heißt, wenn einer mal wirklich lebt, dann wird er auch genauso wie in Europa auch 80 Jahre alt. Dementsprechend muss man das so ein bisschen anders betrachten. Klar ist es natürlich ein bisschen dekadent, wenn wir da mit unseren professionellen Carbonrädern in Burkina Faso ankommen und dann durch das Land fahren. Aber das machen die Burkinabe zum Beispiel auch. Dort haben die letztes Jahr noch 30 professionelle europäische Räder gekauft, um natürlich auch mithalten zu können. Also dort wird der Radsport sehr stark vom Staat subventioniert und auch unterstützt. Generell ist die Tour de Faso auch ein politisches Instrument. Der damalige Präsident Thomas Sankara hat es halt benutzt, um Entwicklungshilfe zum Beispiel auch komplett eigentlich zu stoppen. Das war damals seine Promisse, dass er gesagt hat, okay, die Tour de Faso kombinieren wir mit einem nationalen Einheitsslogan, produziert und konsumiert nur noch burkinische Produkte. Dementsprechend hat er halt die Tour de Faso bewusst an ländlichen Regionen führen lassen, die an Flüssen vorbeigeführt sind, an Baumwollplantagen, um halt den Burkinabe zu zeigen, okay, wir können es auch ohne Entwicklungshilfe schaffen, indem wir halt einfach zeigen, okay, wir haben ein fruchtbares Land, wir können hier gewisse Produkte anbauen. Und das wollte der dem Burkinabe durch diese Rundfahrt auch eigentlich zeigen, dass es halt möglich ist. Und das wird bis heutzutage eigentlich bewahrt, dass man während der Tour de Faso wirklich nur einheimische Produkte in den Hotels und in den Zeltlagern auch wirklich konsumiert. Das haben die bis heute zum Glück bewahren können. Und auch die ganzen Hotelanbieter und so weiter sind alles Burkinabe, sodass die einheimischen Strukturen dadurch noch gestärkt werden.
Du hast jetzt gesagt, dass es diesen Unterschied zwischen europäischen und afrikanischen Teams nicht mehr so unbedingt gibt. Aber ich zitiere mal den Spiegel, der hat vor ein paar Jahren einen Text über die Tour du Faso veröffentlicht und in dem steht der folgende Satz. Die Tour du Faso ist ein Rennen für europäische Abenteurer, die sich leicht verdientes Geld versprechen und für Afrikaner, die sich nach einem besseren Leben sehnen. Eine Kollision der Welten. Erste gegen Dritte, Schwarz gegen Weiß, Reich gegen Arm. Das ist die also nicht mehr, deiner Ansicht nach oder eurer Ansicht nach.
Die war es auch 2009 nicht. Ich kenne den Journalisten vom Spiegel persönlich. Ich habe ihn auch in Burkina Faso getroffen. Ohne jetzt über den Spiegel herziehen zu wollen. Der Journalist hat mir bewusst damals auch ins Gesicht gesagt, dass er bewusst einen falschen Artikel über Burkina Faso und die Tour de Faso schreiben will. Der Artikel kam im Dezember 2009 raus und der Journalist hat gesagt, er möchte einen unterhaltsamen Artikel zur Weihnachtszeit für die Deutschen schreiben, damit die was zum Lachen haben. Also es ist... Er ist sehr, sehr schlecht, der Artikel, und auch zum Teil rassistisch geschrieben und sehr diskriminierend, und man erhält wirklich einen falschen Eindruck von der Tour de Faso. Also es ist, ja.
Also vereinzelt ist das schon so, dass es da Fahrer gibt, die da zweitklassiges Material benutzen. Aber jeder, der da um den Sieg mitfährt, die sind also durchweg auch mit hochwertigem Material ausgestattet.
Und sind die Burkina B dann auch auf internationalen Rennen ansonsten außerhalb ihres Heimatlandes anzutreffen eigentlich? Mhm.
Die nehmen zum Beispiel an der Algerien-Rundfahrt, Marokko-Rundfahrt, Ruanda und so weiter, nehmen die teil. Und mittlerweile gibt es auch ein Etappenrennen, das von der Westafrikanischen Währungsunion durchgeführt wird, der CDAO. Das heißt, dort findet sogar ein Rennen durch 6 verschiedene westafrikanische Rennen statt, was natürlich nochmal viel stärker diesen friedlichen Charakter eigentlich zeigt von Westafrika. Da führt dann halt durch Togo, Benin, Ghana, Burkina Faso, und so weiter und dort halt kontinuierlich und auch ohne Probleme. Das heißt also, dort arbeitet man sehr stark zusammen und das funktioniert von der Organisation sehr, sehr gut. Bisher hat es allerdings noch kein Burkinabé nach Europa geschafft, um dort an irgendwelchen professionellen Rennen teilzunehmen. Das scheitert meistens an strukturellen Problemen, dass die einfach nicht den Bildungshintergrund haben, dass die nicht die Möglichkeit haben, mal an einem mehrwöchigen oder monatigen Lehrgang in Europa teilnehmen zu können. Da merkt man dann zum Beispiel schon, dass es einfach auch an finanziellen Problemen dann hapert. Aber es ist jetzt nicht so, dass es existenzielle Probleme in Burkina Faso gibt, wo die Leute wirklich vor Hunger umkommen. Burkina Faso lebt halt zu 90% von Subsistenzwirtschaft, das heißt Eigenbau an Produkten und auch Eigenvermarktung innerhalb von lokalen Bereichen. Aber dementsprechend verdienen die halt quasi 0 Euro pro Tag, haben aber trotzdem genug zu essen. Aber laut der ganzen UNO-Statistiken ist es dann so, dass Burkina Faso einfach auf dem viertletzten Rang platziert ist. Das heißt aber nichts, dass die wirklich da komplett hungern und nichts zu essen haben und auch kein Dach über dem Kopf haben. Das ist nicht der Fall, sondern es ist einfach nur diese komische Rechnung, die immer auf dem Ein-Dollar-Prinzip basiert.
Einen anderen Vorwurf könnte man aber machen. Du hattest das vorhin erwähnt, dass es vom Staat der Radsport subventioniert wird, geht genauso viel in die Bildung. Also das wäre ein anderer Vorwurf eigentlich, weniger dieses das Schwarz gegen Weiß, sondern dass da Sport statt Brot quasi unterstützt wird.
Mhm, ja, der Staat probiert auch bewusst, also das war ein politisches Instrument, das ist ganz klar, aber auch zugunsten wiederum der Bevölkerung. Zum Beispiel gibt es sehr viele Aufklärungskampagnen während der Tour de Faso, die auch von staatlicher Seite finanziert werden. Zum Beispiel auch im Gesundheitsaufklärung. Es gibt zum Beispiel Tuberkuloseaufklärung. Das heißt, die Tour de Faso erreicht einfach die Gesamtbevölkerung während der 10 Tage und kann dementsprechend sehr, sehr viele Kampagnen starten. Das heißt, die können Flyer verteilen, die können mit den Leuten reden, wie man sich am besten impfen lassen kann gegen Polio, gegen Diphtherie, Tetanus und so weiter, damit diese ganzen Krankheiten, die man leicht beheben kann durch Impfungen, die Leute auch erreichen und aufgeklärt werden, wie man und wo man vor allem diese Impfungen durchführen kann. Das ist richtig.
Hängen sich dann da auch andere Länder dran? Ist das ein rein burkinisches Projekt? Ist da auch, weil du hast eben gesagt, dass die Entwicklungshilfe, dass man sich davon so ein bisschen lossagen sollte, aber es wäre trotzdem eine Möglichkeit, während der Tour dann auch da quasi als europäischer Staat mitzuhelfen?
Europäische Sponsoren gibt es nicht. Es gibt nur libanesische Sponsoren, weil die auch einfach auf dem burkinischen Wirtschaftsmarkt vorhanden sind. Im Gegensatz zu europäischen Unternehmen, die gibt es dort einfach noch nicht in Burkina Faso.
Aber jetzt nicht vom Staat? Also tatsächlich
das sind private Unternehmen, die dann die Tour de Faso ganz klar für kommerzielle Zwecke missbrauchen oder benutzen, wie es halt normal üblich ist hier auch mit Werbung, mit Sponsoring und so weiter, die dann halt ganz klar für ihre Telekommunikationsnetze werben, für ihre Supermärkte werben. Das ist vorhanden, ja.
Okay, aber es gibt jetzt nicht wirklich vom deutschen Staat meinetwegen einen Zuschuss für die Tour,
nee,
für die Impfung oder was auch immer?
Nee, das war nicht der Fall. Es gab mal Air Brüssel. Die haben mal versucht, die Tour de Faso ein bisschen zu sponsern, um ihre Fluglinie ein bisschen besser zu bewerben. Aber das hat sich wohl nicht rentiert.
Und ansonsten wird diese ganze Veranstaltung vom Staat organisiert und finanziert. dann ist es so, vorher war das ja dieses Tour de France Unternehmen oder diese Organisation, die ist da aber, glaube ich, mit Verlust doch rausgegangen. Wieso musste das dann der Staat machen oder wollte der das wirklich?
Ja, das war diese Amaury Sport Organization, die ASO aus Frankreich, die auch die Tour de France organisieren. Die haben dort 8 Jahre lang sportliche Entwicklungshilfe quasi geleistet. Das heißt, die haben eng auch mit dem Burkinabé zusammengearbeitet, um denen zu zeigen, wie man auf professioneller Ebene so ein 10-tägiges Radrennen organisiert, durchführt und auch managt. Und ich glaube, das haben die ganz gut bisher gelernt. Und auch gerade die mediale Ausweitung ist durch die ASO nochmal mindestens 3, 4 Schritte nach vorne gekommen. Das hat sich schon gelohnt. Allerdings haben die wirklich finanzielle Verluste gemacht. Die hatten damals die ASO hat den großen Sponsor Crédit Lyonnais dabei, aber es gibt keine einzige Bank in Afrika von Crédit Lyonnais. Dementsprechend hat sie das eigentlich gar nicht rentiert für die und dann haben die das einfach unter sportlicher Entwicklungshilfe betrachtet, aber dann irgendwann entschieden, okay, Burkina Faso machen wir nicht, wir gehen jetzt nach Gabun und dort läuft das eigentlich bisher auch ganz gut.
Jetzt hat ein Fahrer aus dem Land ja dieses Jahr gewonnen. Der, nehme ich mal an, hat dadurch, wie wir eben auch gesagt haben, einen großen gesellschaftlichen Gewinn auch erzielt, indem er einfach überall erkannt wird und jetzt der Held schlechthin ist. Aber was ist denn mit den anderen Fahrern? Kann das dann passieren, du hast es eben schon gesagt, Malte, dass sie dann in ihrem normalen Job arbeiten müssen? Ist das also was sich für die überhaupt nicht rentiert eigentlich, diese Tour?
Doch, also Radsport ist ja generell ein Teamsport und der Sieger bekommt zum Beispiel 5.000 Euro. Das hört sich jetzt erstmal für europäische Verhältnisse sehr, sehr wenig an. Allerdings ist das quasi, wenn man es umrechnet, ein 2-Jahres-Gehalt. Aber das wird natürlich dann durch die ganzen anderen Burkinabé geteilt. Das heißt, auch die profitieren davon, wenn die dem helfen, zum gelben Trikot zu kommen, sodass die auch finanziell dafür quasi für den Aufwand entschädigt werden. Vom sozialen Prestige ist es natürlich klar, die sind dann nicht so sehr bekannt innerhalb der Bevölkerung, aber sie bekommen dann auch ihre jeweiligen Stammposten in den lokalen Radsportvereinen und können dort auch an anderen Rennen teilnehmen.
Oder werden dann irgendwann Teamchef des deutschen Teams, möglicherweise. Obwohl, nee, dafür müssen sie ja so richtig gewinnen.
Ja, irgendwann wird es vielleicht auch der Fall sein, aber
peu à peu. Okay. Wollt ihr euer Team eigentlich noch erweitern oder sind das wirklich immer nur, ich glaube, wie viele seid ihr jetzt? 5? Oder? Also eben als Fahrer meine ich.
Ne, wir sind jedes Jahr jetzt 6 Fahrer gewesen und wir planen eine Erweiterung insofern, dass wir das nicht mehr auf Amateurbasis machen wollen, sondern das eben auf professionelle Strukturen legen wollen.
Dürft ihr das denn?
Das müssen wir dann abklären, ob das nächstes Jahr so gewünscht ist. Aber aufgrund unserer Auftritte dort, denke ich, ist das machbar. Wir sind ja auch dieselben Fahrer. Wir legen ganz einfach nur die Mannschaftsstruktur etwas professioneller, weil wir uns dadurch auch ein bisschen mehr Präsenz erhoffen. In Anbetracht auch der Projekte, die wir da nebenbei noch am Laufen haben.
Und diese Treffen, wie laufen die ab? Also da ist dann der König der Mossi, der größten Volksgruppe, und der empfängt euch und... Was sagt ihr euch dann?
In Burkina Faso? Hm? Ja, dort haben wir dieses Jahr den Mossi-König Mogo Naba getroffen. Er hat uns eine Privataudienz gewährt. Dort haben wir uns generell ausgetauscht über den Radsport allgemein in Deutschland, in Burkina Faso, warum er eigentlich diesen Radsport so stark unterstützt. Und haben ihm vor allem unsere sozialen Projekte vorgestellt, überwiegend den Bau einer Radsportschule, den wir schon seit 3 Jahren lancieren. Und das fand natürlich sehr, sehr sympathisch, dass es dort einfach nicht nur die Deutschen gibt, die jetzt kommen, ein bisschen Preisgeld quasi abgreifen und dann wieder zurückgehen ins Land, sondern dass die wirklich quasi eine Partnerschaft aufbauen, zusammen mit dem burkinischen Radsportverband und einem lokalen Verein, um halt den burkinischen Radfahrern quasi die Möglichkeit zu bieten, auch eine gewisse Schulbildung zu erhalten. Hintergrund ist, dass 90% aller burkinischen Radsportler Analphabeten sind, also die können weder lesen noch schreiben, können eigentlich gar nicht richtig Französisch sprechen, sondern nur die indigenen Sprachen wie Moré oder Diola sprechen. Und dementsprechend haben die schon während und vor allem nach ihrer Karriere Schwierigkeiten, quasi einen richtigen Job zu finden. Gerade nach der Karriere sind die meistens arbeitslos, müssen dann wieder von Null anfangen und arbeiten irgendwie noch im Niedriglohnsektor von Burkina Faso.
Wie kommt es denn, dass wirklich so ein großer Prozentsatz an Analphabeten sind? 90%, das ist ja echt richtig viel.
Ja, das liegt daran, dass eigentlich alle Radsportler aus strukturschwachen Dörfern von Burkina Faso kommen. Und gerade in diesen ländlichen Regionen gibt es einfach kaum Möglichkeiten einer qualifizierten Schulbildung. Das heißt, dort ist es schon sehr, sehr teuer. Es gibt dort einfach nicht so viele Grundschulen, die zur Verfügung stehen. Dementsprechend haben die Kinder, Jugendlichen dort einfach gar keine Möglichkeiten, schon mal eine gewisse Qualifikation zu erreichen. Und die Kinder aus den Städten, die dort Schulmöglichkeit haben, die haben einfach diese zeitlichen Kapazitäten nicht. Eine Schule geht in Burkina Faso von 8 bis 17 Uhr. Danach müssen auch Hausaufgaben erledigt werden. Und ab 18 Uhr ist es in Burkina Faso dunkel. Das heißt, man hat den ganzen Tag eigentlich nicht zur Verfügung, um Radsport zu trainieren oder an mehreren Rennen teilzunehmen, die über mehrere Tage natürlich gehen, weil die halt diese Schulpflicht haben. Das heißt, aus den Städten würde niemals jemand auf die Idee oder die Möglichkeit haben, Rennradprofi zu werden. Dementsprechend muss man notgedrungen wieder auf die Dorfstruktur zurückgreifen. Aber dort gibt es diese Schulmöglichkeit nicht. Aber dort hat man halt einfach die Möglichkeiten, den ganzen Tag mit dem Fahrrad zu fahren, weil der Verkehr dort wesentlich ruhiger ist als in der Hauptstadt Ouagadougou, wo es wirklich ein Moloch ist. Dort hat man, wie gesagt, einfach die strukturellen Gegebenheiten. Dort hat man auch die leider notgedrungen die Zeit, um mit dem Rad zu fahren. Und dort hat man auch einfach nur das Rad als einziges Fortbewegungsmittel. In der Stadt fährt man mit dem Bus zur Schule oder mit einem Mofa-Roller zur Schule. Aber auf dem Dorf gibt es einfach nur Fahrräder. Und dementsprechend werden die Burkinabé weiterhin aus den dörflichen Regionen kommen, um Radsportprofi zu werden.
Über die Radsportschule und über alles Weitere reden wir gleich noch nach den Nachrichten, denn die Tour du Faso, das ist heute unser Thema hier in der Redaktionskonferenz. Hier ist erstmal Oliver Onions mit Flying Through the Air. Die Tour du Faso, das Faso, Mann ey, das ist unser Thema. Ich habe den ganzen Tag geübt, ich habe immer Faso, was auch immer, und jetzt heißt es einfach nur profan Faso und ich mach's falsch. Sonja, darfst du jetzt einiges richtig machen, und zwar mit dem Aerobic von heute.
Genau. Und im Aerobic heute ging es nicht um Fahrradsport, sondern um deutsche Musik. Und wir suchen einen lässigen Rocker. Und ihr hört jetzt ein paar Menschen auf der Straße, die diesen lässigen Rocker umschreiben. Und gut aufgepasst, vielleicht wisst ihr, wen wir suchen.
Der Mann kommt aus Niedersachsen.
Er ist ein cooler Typ.
Blonde Haare, so typisch nordisch halt.
Also ich würde sagen, er sieht ein bisschen aus wie der Schauspieler Michael Fassbender. Ich weiß nicht, ob man den kennt, aber wenn man ihn kennt, dann würde ich sagen, er hat extreme Ähnlichkeit.
Hat dann vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, keine Ahnung, sein erstes Soloalbum aufgenommen.
Ja, ich bin erst so richtig auf seine Musik gekommen, weil er bei den Hosen als Vorband war. Der hat einfach so seine Show abgezogen und ja, war ziemlich sympathisch.
Also ich würde sagen, seine Musik ist sehr, sehr emotional.
Sehr emotional.
Sehr einprägsame Texte einfach, die einem irgendwie im Kopf bleiben.
Intelligenter Deutschrock.
Ich finde, er hat so ein bisschen was von Singer-Songwriter.
Mit Hirn, aber trotzdem auch mit Herz.
Aber nicht so einschläfernd. Also er hat halt auch schnellere Titel, so ein bisschen in die Rock-Richtung.
Und ja, man merkt das einfach. Der ist halt so ein bisschen nordisch halt so ein bisschen. Und einfach voll locker drauf und einfach cool. So.
Leichen und Sterben ziehen die Lachse in den Fluss hinauf, war damals unerwartet sehr bekannt.
Bisschen komischer Vogel. Lederjacke, T-Shirt, Jeans und Gitarre. Und ein Bier und eine Kippe. Netter Genosse so.
Schon gesehen, an einer Stelle wurde gerade genickt.
Boah, das war ja wohl total einfach heute. Hätte ich auch gewonnen.
Ist, glaube ich, Flobi, ne?
Ja, genau. Genau, ein lässiger Rocker aus dem Norden. ich glaube, du weißt es, Christoph, ja, aber unsere Gäste.
Achso, ihr dürft zuerst.
Ihr dürft zuerst. Wisst ihr, wen wir gesucht haben?
Das ist super einfach.
Ja, man muss ihn echt kennen, sonst.
Auf meinem Mikro war kein Ton, deshalb.
Oh, das auf deinem Kopfhörer, meinst du? Ja.
Malte, einen Tipp? Nein.
Ich
Christoph, du darfst es auflösen.
Tes Ullmann von Tomte.
Sehr gut, nichts geht mehr.
Was habe ich jetzt gewonnen?
Du natürlich nichts. Nein, jemand anderes. Und ich werfe jetzt die Glücksmaschine hier an und einer von euch beiden oder ihr beide zusammen sagt irgendwann Stopp und dann haben wir unseren Gewinner, Gewinnerin.
Stopp.
Na, hast du noch nicht. Erst so schnell sind wir
erst
nicht.
Erst wäre die Maschine an.
Genau, so, jetzt geht's los.
Stopp.
Gewonnen hat Coramé aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Und Coramé bekommt von uns ein D-Radio Wissen Überraschungsset.
Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Bei uns geht es jetzt weiter mit der Tour du Faso. Mann, mit der Tour du Faso. Bis zum Ende.
Echt. Du machst das schon gut.
Ja, ja. Jetzt schon. Tour du Faso. Ich sage es einfach immer wieder vor mich hin.
Komm,
Malte, ich
sehe das hier einfach mit.
Ha? Komm dieses Jahr einfach mit. Ja, ich komme dieses Jahr einfach mit. Und dann sage ich im Schlaf Faso, Faso, Faso. Malte, deine Doktorarbeit, wann ist die denn fertig?
Ich hoffe, 2014.
Ach, und was
steht? Nächstes Jahr extrem Gas geben, ja, um das Ganze zu Papier zu bringen und finalisieren zu können.
Was steht denn da drin?
Es geht im Endeffekt darum, inwiefern die Tour de Faso das Nationalbewusstsein innerhalb der burkinischen Staates fördert.
Und inwiefern fördert die Tour de Faso das Ganze, was du gerade beschrieben hast?
Genau, dort startet man ja bewusst mit einer Nationalmannschaft. Das heißt, im Gegensatz zur Tour de France oder so, wo man Interkontinentalteams startet, wie bei Telekom noch der Fall und so weiter, startet man dort halt mit einer Nationalmannschaft und auch bewusst gegen andere Nationalmannschaften, also Team Sierra Leone, Team Togo und so weiter. Und dort hat man halt einen ganz klaren Abgrenzungsmechanismus. Also die Leute können sich mit der Nation identifizieren, können dieses Konzept eines Nationenstaates bewusst kennenlernen und auch ausleben und sich damit identifizieren. Und das sieht man auch eigentlich sehr, sehr stark, dass es von Jahr zu Jahr eigentlich stärker wird, wie die Leute Burkina Faso anfeuern, dass die Trikots tragen, dass es mittlerweile auch Fanclubs gibt vom Burkina Faso, dass die Fahnen schwenken und so weiter. Und dort wird überwiegend analysiert, inwieweit es auch noch so quasi Unterschiede zwischen der Stadtbevölkerung und der ländlichen Bevölkerung gibt, wo man gerade in den Dörfern und so den Staat eigentlich noch gar nicht so richtig spürt und wahrnimmt. Es gibt einfach in Burkina Faso keine sozialen Sicherungssysteme wie Rente, Krankenkassen und so weiter. Dort gibt es keine staatlichen Institutionen wie große Krankenhäuser und so weiter. Dementsprechend definieren gerade die Leute in ländlichen Regionen sich überwiegend noch über ihre ethnische Zugehörigkeit. Das heißt, Verwandtschaftsrechte, Wirtschaftsrechte und so weiter werden über traditionelle ethnische Regeln einfach noch ausgelebt. Und dieser Sport fördert einfach dieses Nationalbewusstseinskonzept ganz klar, indem man erkennt, okay, wir sind eine Nation, wir müssen zusammenhalten, um überhaupt den Sieg davontragen zu können, um gegen Algerien und so weiter bestehen zu können. Da wird gerade Sport eigentlich ganz gut auch instrumentalisiert und auch bewusst benutzt, wie mit Fußball, wie mit Radsport, um dieses Konzept einfach der Bevölkerung beizubringen.
Und auf der wievielten Seite bist du gerade?
Lässt sich jetzt schwer beziffern. Ich schreibe immer peu à peu von Kapitel zu Kapitel und irgendwann wird es zusammengefügt. Ich müsste mal nachschauen.
Okay, kommen wir mal zurück zum Schulprojekt. Das haben wir ja eben schon ein bisschen besprochen, aber in aller Kürze erst. Also, ihr wollt nicht eine Schule aufbauen, sondern ihr wollt das in einer bestehenden Schule etablieren, dass dort Radfahrer eine bessere Bildung bekommen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, generell ist diese Bildungsinstitution schon ein eigenes Projekt. Also es geht um die Radsportschule, wo man quasi die Möglichkeit hat, Bildung und Sport sinnvoll miteinander kombinieren zu können. Gerade in Form von Abendkursen, wie ich gerade schon gesagt habe, dauert die Schule halt immer sehr, sehr lang. Sodass man halt während der Trainingsrundfahrten dann die ganzen Schulzeiten verpasst und so weiter. Und dort haben halt die Schüler quasi überwiegend burkinische junge Talente, im Alter von 16 bis 24 Jahren, die Möglichkeit, abends noch eine Schulbildung zu erhalten, indem man halt 3 bis 4 Mal in der Woche Abendkurse anbietet, wo Lesen und Schreiben unterrichtet wird, wo französische Grammatik unterrichtet wird, wo Mathekenntnisse unterrichtet werden, sodass die einfach auch noch die Möglichkeit haben, endlich mal schreiben zu können, um dann darüber hinaus endlich mal die Möglichkeit haben, auch das Land richtig verlassen zu können. Dann meistens, wie ich gerade schon gesagt habe, scheitert es daran, dass die keine Visa-Anträge ausfüllen können, dass die nicht irgendwelche Formulare ausfüllen können, um zum Beispiel nach Europa kommen zu können. Und wenn die auch in Europa kein Französisch sprechen, ist es auch sehr, sehr schwer, irgendwelche Praktika oder Trainingslehrgänge innerhalb der Radsportszene zu absolvieren. Und dementsprechend ist es quasi sehr, sehr sinnvoll, dort den einfach Grundkenntnisse an Schulbildung zu generieren. Und die Kooperation mit einer bestehenden, richtigen Schule ist insofern sinnvoll, dass die Schulabschlüsse auch zertifiziert werden. Denn es bringt nicht quasi einfach eine eigene Schule zu gründen, die nicht vom Staat anerkannt ist. Dann haben die zwar eine Schulbildung, aber haben kein gültiges Zertifikat in der Hand. Und falls ein Radsportler irgendwann auf die Idee kommt, okay, ich würde auch noch gerne mal ein Lycée besuchen, also eine Weiterbildung absolvieren, dann hat er quasi schon mal ein Grundrecht und kann damit einfach sofort sagen, okay, ich habe schon quasi ein Grundschulniveau erreicht und würde jetzt einfach gerne 6., 7. Klasse und so weiter absolvieren.
Und kann das dann auch mal so sein, dass Carsten meinetwegen jemanden trifft auf der Tour, der ist ganz jung und ein Talent, aber eben hat nicht so die perfekte Schulbildung bisher genossen, und kannst du den dann weiterempfehlen an diese Schule? Ist das eine Möglichkeit?
Das ist durchaus möglich, und das wird auch angestrebt, dass man da eben sowohl talentierte Radsportler dafür akquiriert, als auch Leute, die eben diesen Bildungsrückstand haben. Ja, und wie gesagt, da ist das also durchaus möglich.
Wie ist das ansonsten? Wie werden die Leute ausgewählt? Oder ich muss mal kurz fragen, gibt es die überhaupt schon?
Die Schule ersten? Gibt es schon, ja. Also wir haben jetzt einen Lehrer engagiert, der jetzt drei Jahre lang den Unterricht leiten wird. Der wird auch nach europäischem Tarif auch finanziert, sodass es da keine Diskrepanzen gibt. Und die Fahrer werden ganz einfach ausgewählt. Wir haben einen lokalen Partnerverein in Ouagadougou, der Hauptstadt. Und um diesen Verein, CC Gofa heißt er, wird diese Radsportschule quasi etabliert. Dort sind schon mal 6 Fahrer drin, sodass wir da schon mal einen gewissen Pool haben. Aber auch andere Radprofis aus anderen lokalen Vereinen. Also es gibt dort auch in Ouagadougou 15 verschiedene Radsportvereine. Auch die kommen zu dieser Radsportschule. Also es ist natürlich freiwillig, also wird niemand gezwungen, dorthin zu gehen. Aber der Bedarf ist da und auch das Interesse von den Leuten. Dementsprechend wird das sehr stark akquiriert, sodass wir einen gewissen Pool, wir wollen erstmal so mit 20 burkinischen Fahrern anfangen, um das dann peu à peu aufzustocken. Und es ist auch bewusst geöffnet natürlich für Frauen, das ist ganz klar. Wie ich gerade schon gesagt habe, das Fahrrad wird die kleine Königin genannt und die ganze Schule wird dementsprechend die große Königin heißen oder heißt sie schon, um quasi diesen Überbau des Radsports quasi zu generieren. Und wie ich schon gesagt habe, der Frauenradsport in Burkina Faso ist auch mittlerweile gut etabliert, sodass es auch sinnvoll ist, dort auch Frauen aufzunehmen, sodass man einen schönen, gesunden Mix hat.
Und diese Schule, das ist das eine, also ihr finanziert den Lehrer, finanziert ihr darüber hinaus auch deren Unterkünfte oder deren Materialien oder so? Oder ist das wirklich die Bildung, in die ihr investieren wollt?
Genau, da soll quasi jeder Cent in die Bildung ankommen. Unterkünfte ist insoweit nicht nötig, weil die private Unterkünfte sowieso schon in Ouagadougou haben, bei irgendwelchen Freunden oder Verwandten wohnen. Und dementsprechend ist es da jetzt erstmal noch nicht nötig, so eine Art Campus-Charakter zu bauen, wie man das zum Beispiel von Fußballakademien kennt, wo die 24 Stunden wirklich fast nur auf diesem Gelände verbringen. Das ist erstmal noch nicht angestrebt, weil das ist vielleicht noch Zukunftsmusik, aber es ist auch eigentlich nicht nötig.
Müsste man denn nicht eigentlich auch aufs Dorf gehen, um die Leute zu erreichen dann? Also ich meine, gut, die leben jetzt vielleicht in irgendwelchen Familien, also in Wohnungen, in einer Wohnung von der Familie, von irgendeinem Verwandten, aber wäre es nicht eigentlich besser, direkt dahin zu gehen, wo eben die schlechte Bildung dann Standard ist?
Wäre rein theoretisch machbar, allerdings gibt es in den Dörfern gar keine Radsportvereine. Also alle Radprofis in Burkina Faso leben dann wirklich in Ouagadougou, der Hauptstadt. Das heißt, es gibt viele Talentförderung und auch verschiedene Talentrennen. Das heißt, dort nehmen dann schon beispielsweise 12- bis 14-Jährige teil und dann kommen Talentscouts aus Burkina Faso, die schauen sich diese lokalen Rennen an und wenn dort einer sehr gut positiv auffällt während diesen Rennen, dann wird er direkt für ein Nachwuchsteam oder für ein bestehendes Team in Ouagadougou angeheuert und er muss dann notgedrungen in die Hauptstadt ziehen und dementsprechend ist es sehr, sehr sinnvoll, diese Radsportschule dann auch dort vor Ort zu platzieren.
Und wie habt ihr das Projekt an der Regierung vorbeigeschleust? Weil ich doch dachte, die mögen gar keine Entwicklungshilfe mehr.
Wird gar nicht so geschleust, sondern im Gegenteil, wir kooperieren sehr stark mit dem Sportministerium und auch mit dem burkinischen Radsportverband, die das sehr, sehr sinnvoll betrachten, diese Kombination aus Bildung und Sport zu generieren. Dementsprechend also mit Entwicklungspolitik, das war überwiegend mehr so die ganzen Importe aus Europa, China, USA, von denen man sich loslösen wollte, aber bei Bildung, das wird gerne angenommen.
Und wie finanziert sich das? Ich meine, ihr verdient jetzt ja sicherlich nicht so schrecklich viel Geld, wenn ihr da bei der Tour mitfahrt, um nicht zu sagen fast gar nichts. Aber diese Schule kostet trotzdem Geld. Wie kriegt ihr das zusammen?
Das sind auch unsere Sponsoren. Wir arbeiten ja eng stark zusammen mit deutschen, aber auch europäischen Radsportunternehmen. Die finden dieses soziale Engagement auch sehr, sehr sinnvoll und finanzieren dann quasi diese Radsportschule mit. Aber es gibt auch noch einen gemeinnützigen Radsportverein namens Bike Aid, der immer wieder solche sozialen, karitativen Projekte unterstützt. Und dort haben wir dann auch quasi einen guten Partner gefunden, um das realisieren zu können.
Über Bike Aid, über weitere Radprojekte und über einen Kinofilm reden wir gleich. Hier ist jetzt erstmal Marlon Rudett, New Age. So, Carsten, du darfst jetzt auch was sagen. Ist schön, oder?
Ja, danke. Ich
hast dich so ein bisschen zurückgelehnt, ja, gerade als Marlon.
Aber bequem, ist sehr bequem hier.
Ja, das ist schön. Du darfst nämlich was sagen zu einem Kinofilm, den es bald geben wird. Im April, glaube ich, kommt der in die Kinos. Über die Tour du Faso und ein bisschen auch über dich.
Ja, ein bisschen auch über mich. Ich bin halt auch einer von den 6 Protagonisten dort, also von den 6 deutschen Fahrern. Und es ist richtig, der Film, der wurde 2011 wurde er bei unserer ersten deutschen Teilnahme wurde er gedreht. Und die haben uns da also sehr begleitet, auch mich hier in Deutschland. Die Szenen sind zum Glück rausgeschnitten worden.
Und, das ist so schlimm.
Ja, wie gesagt, es ist ja immer sehr komisch, wenn man sich da auf dem Zelluloid-Film sieht. Und insofern war ich da froh, dass ich davon verschont bleibe. Aber wie gesagt, der Film, die erste Filmpremiere, die ist jetzt gewesen in Kassel. Und mein Eindruck war, dass der auf sehr gute Resonanz gestoßen ist. Der zeigt uns zwar sehr ambitioniert, aber die Resonanz war sehr gut. Und in Köln soll, glaube ich, da wir gerade in Köln sind, Ende Januar auch eine kleine Filmpremiere stattfinden.
Und dann bundesweit kommt der, glaube ich, wie gesagt, in die Kinos auch.
April soll dann eine etwas größere Premiere im Radstadion, Kölner Radstadion stattfinden. Und daraufhin kommt er dann eben in ausgewählte Programmkinos deutschlandweit zu sehen.
Wie heißt der, damit ich den dann
der
später
Film
auch
heißt
finde?
Tour du und jetzt
Faso.
Ganz genau.
Das kurzer ist Einwurf. Bei uns auf der Webseite findet ihr auch den Link zur Produktionsfirma und da finden sich auch wiederum Informationen, wann, wo der Film läuft. Der ist jetzt schon auf Festival-Tour richtig unterwegs. Ne?
Und es findet sich natürlich auch ein Trailer.
Der Trailer auch, den konnten wir nur verlinken und der ist wirklich, ist es wert, sich schon mal allein schon mal den Trailer anzuschauen.
Genau. Bist du im Trailer auch?
Im Trailer bin ich nicht drin. Der Trailer ist im Jahr 2010 gedreht worden. Der fand komplett ohne deutsche Besetzung statt, aber ich finde, dass dieser die Stimmung in Burkina Faso sehr gut wiedergibt und auch Geschmack auf den Film erzeugt.
Und es ist tatsächlich so, dass dieser Film dann einfach die ganze Tour beschreibt. Das ist so quasi der Inhalt, mal ganz grob gesprochen.
Kann man so sagen. Der Film fängt an, wie wir da landen und hört auf, wenn wir dort die letzte Etappe beendet haben. Also der läuft chronisch über die 10 Etappen ab.
Malte hat eben schon so ein bisschen Spiegelschimpfe geäußert und wenn ich nicht falsch liege, habt ihr eben gesagt, dass der Film auch was mit diesem Spiegelartikel, den ich eben zitiert habe, diesem sehr negativ geschriebenen, vielleicht aus eurer Sicht einseitigen Artikel, dass dieser Film so ein bisschen darauf basiert.
Genau, der Regisseur Wilm Heugen, hier auch hier aus Köln, hat auch diesen Spiegelartikel konsumiert und fand den auch nicht gerade sehr, sehr gelungen und hatte sich darauf dann quasi die Idee in den Kopf gesetzt, jetzt mal auch selber nach Burkina Faso zu reisen, um endlich mal quasi das wahre Gesicht der Tour de Faso zu zeigen und das dann alles filmisch zu produzieren. Und das ist ihm auch wirklich sehr gut gelungen. Also die Tour de Faso wird endlich mal positiv dargestellt. Burkina Faso wird positiv dargestellt. Also sehr, sehr authentisch dargestellt. Wird jetzt nichts Großartiges verfälscht, sondern es wird gezeigt, wie es so ist. Und das kommt sehr, sehr gut an. Auch hier, glaube ich, in Deutschland, auch bei der burkinischen Bevölkerung. Wir haben den Film dort zeigen dürfen in einer Vorab-Premiere. Haben dort mit 200 Burkinabé den Film geguckt, jetzt letztens im Oktober. Und der kam sehr, sehr gut an bei der Bevölkerung. Also die haben mittendrin immer wieder geklatscht während des Films. Zum Schluss haben sie die Nationalhymne mitgesungen. Also die haben sich alle wiederentdecken können in dem Film. Und dementsprechend ist es Wilm Heugen und auch der Filmproduktion Augenschein sehr gut gelungen, endlich mal die Tour de Faso quasi auch nach Deutschland zu bringen.
Und das eben auch, indem er zum Teil die deutsche Mannschaft wahrscheinlich eine ganze Weile begleitet hat. War der dann einfach bei der Tour mit seiner Kamera dabei bei euch oder wie hat er das gemacht?
Ja, der Wilm, der hat versucht, uns aufzulauern an verschiedenen Orten im Bus. Also das fing wirklich morgens beim Frühstück an und dann hat er während des Rennens dann versucht, auch auf dem Gleitmotorrad Bilder zu erzeugen und dann, wie gesagt, war er am Mittagessen dann schon wieder dabei und hatte dann versucht, eben Eindrücke zu erhaschen. Und wie gesagt, das war anfangs sicher schwer, sich da authentisch zu zeigen, aber mit Beginn des Rennens ist man da sowieso so erschöpft, dass man da sich gar nicht mehr verstellen kann.
Also die Tour du Faso demnächst im Kino und zum Ende der Redaktionskonferenz wollen wir noch einmal reden über Bike Aid. Das hatten wir eben schon ein bisschen angesprochen. Ihr wollt zusammen mit Bike Aid.
Genau, wir wollen mit Bike Aid fusionieren, also wir, die diese Tour de Faso-Teilnahme seit 2011 organisieren von deutscher Seite aus. Und geplant ist eben eine professionelle Struktur, um ganz einfach mehr Medienpräsenz oder generell mehr Präsenz zu erreichen. Also wir haben bis jetzt noch keinerlei Medienarbeit betrieben, aber man ist automatisch schon auf vielen Radsportplattformen gelistet und wir bekommen auch viele Anfragen von Fahrern, ob die bei uns fahren können, wollen. Aber die Auswahl erfolgt da sehr streng. Und geplant sind eben auch weitere exotische Rennen, nicht nur in Burkina Faso, sondern diese Exotik-Schiene ein bisschen zu erweitern, ohne da jetzt schon konkret Länder nennen zu können, weil auch der Bewerbungsprozess noch läuft.
Das spielt dir dann natürlich wahrscheinlich in die Hände.
Weil das spielt mir in die Hände und ich freue mich auf viele neue Länderpunkte. Ja.
Wird dann auch so etwas passieren wie in Burkina Faso, also dass ihr dann über die Tour hinaus euch irgendwie engagieren wollt? Oder wollt ihr euch erstmal wirklich nur darauf konzentrieren, dort erstmal zu fahren?
Geplant sind auch weitere Projekte. Das, was auch schon mehr oder weniger fix ist, dass wir zwei afrikanische Fahrer nach Deutschland einladen für praktisch die komplette Sommersaison und wir verpflichten die als Fahrer. Wir wollen denen Deutschkurse vermitteln. Und wir wollen die auch in Praktika dann einen Mehrwert halt generieren, damit die dann, wenn die wieder nach Afrika verschwinden Ende des Jahres, also da ist dann auch geplant mit der Tour de Faso, die dann wieder praktisch nach Afrika dann zu übergeben. Schlechtes Wort, aber so ist das geplant und dass die dann wirklich auch einen Mehrwert dann erhalten haben und da drauf dann auch aufbauen können.
Wo willst du eigentlich noch fahren?
Ja, so konkrete Wünsche habe ich eigentlich nicht. Das ist ganz einfach, was sich ergibt und was Neues, was interessant klingt, da bin ich für zu haben. Okay. Egal, auf welchem Kontinent das ist. Ja.
Dann schauen wir doch mal vor allem, ob du bei der nächsten Tour du Faso dabei sein wirst. Denn das war unser Thema heute in der Redaktionskonferenz. Die Tour du Faso, eine der größten und härtesten Radrennen der Welt. Vielen Dank an meine Gäste Malte Wulfinghoff und Carsten Kreunecke. Und außerdem mit dabei waren Sonja Ernst aus der Online-Redaktion, Alex Stojanow saß in der Technik und ich bin Christoph Sterz und ich wünsche noch einen schönen Abend.